redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu den Flaschen jener Sendung, die sich mit Getränken aller Art beschäftigt, aber weil ich zu nichts komme und das Haus nicht verlassen kann, aber meinen besten Freund per Kabel zuschalten kann, reden wir über Wein und das schon seit Jahren. Christoph Raffelt ist derjenige, von dem ich rede. Hallo.
Hallo.
Das war jetzt auch mal eine völlig krumme Anmoderation, aber so sind wir. Wir
Profis. Nett.
Ach, geht doch, genau.
Und das mit dem Kabel war ein bisschen übertrieben.
Zusammenkabeln. Wie nennt man das denn sonst? Also wir legen eine Leitung. Wir machen eine Schalte. Wir Profis sagen Schalte, wo der Normalsterbliche Schaltung sagt. Wir Profis sagen auch Verlose, wo der Normalsterbliche Verlosung sagt. Und ich weiß nicht, warum wir das machen.
Ja, das ist so dieses Herrschaftswissen-Gedöns, ne?
Achso, also,
das ist ja kein eigentliches Herrschaftswissen, aber wahrscheinlich einfach so, weil man es halt kann.
So Abgrenzung durch Kodifizierungsgespräch. Ja. Also Abgrenzung.
So was,
ja. Abgrenzung durch Sprache.
Ja.
Ja. Wo fangen wir denn an? Ich habe nichts Weinbezogenes erlebt. Doch! Ich habe doch bei so einer Zeitschrift mit, habe ich doch einen Artikel geschrieben.
Ja, wir haben beide.
Du hast auch einen geschrieben.
Einen Artikel.
Ich habe die liegt Schluck. Auf dem Küchentisch und ich habe es noch nicht geschafft, da reinzugucken. Es ist so zum Heulen.
Ja, du bist ziemlich engagiert, ne?
Engagiert, genau. Genau. Dynamisch so. Engagiert, mobil unterwegs. Das ist echt schrecklich.
Schluck. Ja, die erste Ausgabe von Schluck ist auf dem Markt einer alternativen Zeitschrift, die ja den Untertitel hat, das anstößige Weinmagazin.
Ja. Ich habe ja über Buletten geschrieben. Ich weiß nicht, was damit.
Das hat mich auch gewundert.
Ja, es ging halt um. Also das Thema war halt Heimat.
Die sind ja nicht mal mit Wein gemacht. Die sind ja einfach. Ja. Das sind ja einfach nur Buletten.
Ja. Und das Thema war halt Heimat. Und ich habe gedacht, was ist denn hier eigentlich Heimat in Berlin? Also was kommt denn aus Berlin? Und alle meinen ja immer, das wäre die Currywurst. Aber ich bestreite das, weil es hier nur schlechte Currywurst gibt. Zumindest habe ich bisher in Berlin nur schlechte Currywurst gegessen.
Wirklich?
Also ich meine, ja klar, wenn wir dann nachts halb besoffen bei Curry 36 stehen, das ist natürlich.
Dann geht das auch.
Ja, eben. Das ist so, wie du irgendwann vor 20 Jahren oder so mal gesagt hast, ja, kalt schmeckt halt auch Cola. Mhm. So ist das halt auch. Also wenn du einen Tee hast, schmeckt auch eine Currywurst. Und dachte dann, aber was ist denn eigentlich eher typisch Berlin? Und das ist die Bulette. Das ist ja sogar so ein Wort irgendwie, das berlinerisch ist. Und ich hätte gedacht, dass ich echt gute Buletten kriege hier in Berlin. Und habe darum dann einfach mal so rumgefragt im Bekanntenkreis und Kollegen und so, wo kauft ihr eigentlich eure Buletten? Und dann habe ich so, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube fünf Metzger habe ich empfohlen gekriegt oder sechs. Und die habe ich an einem Tag abgeklappert. Also ich bin einen Tag lang mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Das war auch richtig weit. Also ich bin insgesamt 25 Kilometer Fahrrad gefahren oder sowas. Und habe bei jedem dieser Metzger eine Bulette gegessen.
Okay.
Das war total eklig dann am Schluss. Also ich habe auch keinen.
Bis auf eine, ne?
Ja. Die eine, die war nicht, also...
Das ist keine richtige Bulette, ne?
Genau, das war die Geflügelbulette. Daran war ja eigentlich auch nur das Spektakuläre, dass sie nach Geflügel geschmeckt hat und nicht nach, keine Ahnung.
Kluge hieß der, ne?
Was Kluge? Das weiß ich nicht mehr. Also der in Neukölln, in der Fuldastraße war der.
Ja.
Das müsste Kluge sein, ja. Und habe aber auf dem Weg, und das fand ich eigentlich das Geile, weil alle diese Metzger, ich glaube außer Kluge, der die gute Bulette hatte, hatten geile Bratwurst. Und ich habe irgendwie einen riesigen Berg Bratwurst im Rucksack gehabt. Und Buletten nicht. Und dann gab's dann irgendwie Bratwurst. Habe ich halt abends die ganzen Bratwurst auf den Grill geworfen. Die haben wir dann auch gut gegessen. Bis auf die Lavendel-Bratwurst vom Bünger. Wobei der Bünger nichtsdestotrotz die besten Bratwürste macht, glaube ich.
Und die Lavendel war nicht so.
Das war so das krass, Lavendel. Das war ein bisschen
schwierig vorher. Und ich wollte eigentlich sagen, dass mir im Sommerurlaub in Frankreich das gleiche passiert ist wie dir mit den Buletten in Berlin. Nämlich, ich bin einfach auf die Suche gegangen nach vernünftigen Croissants und ich bin erstmal einfach nicht mehr fündig geworden.
Es gibt in Frankreich aber doch an jeder Ecke, dachte ich.
Es gibt an jeder Ecke Croissants, aber es gibt nicht mehr an jeder Ecke gute Croissants.
Ach.
Und ich habe einfach... Also wir waren erst kurz in der Normandie, da habe ich keine gefunden. Also ich war bei drei Bäckern, ne? Aber ich meine, das ist schon irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Und dann sind wir ja in die Bretagne gefahren und ich habe dann diejenige, die uns das Haus vermietet hat, gefragt, wo sie denn Croissants, ihre Croissants kaufen würde.
Ja.
Und da hat sie gesagt, ja, sie würde im Super-Ü, also im Supermarkt, die Croissants kaufen. Und da wusste ich dann auch irgendwie schon Bescheid. Und genau so war das dann auch. Also die Croissants, die es früher gab und die es vielleicht irgendwie immer noch in
ich meine, als wir an der Loire waren, hatten wir doch völlig geile Croissants immer morgens.
Ja, ja, ja. Aber also von der Bretagne kann ich jetzt nur sagen, aber es ist mir da nicht zum ersten Mal aufgefallen. Die Croissants, die es früher gab, gibt's heute nicht mehr in der Form, also nicht mehr so häufig. Also wir sind 30 Kilometer gefahren, um bei so einem Artisanalbäcker wirklich gute Croissants zu bekommen, wie ich mir die so vorstelle und wie die auch früher tatsächlich waren. Ja. Und bei den anderen hatte ich das Gefühl, die haben einfach so einen vorgefertigten Industrieteig genommen.
Ist das ein Indiz dafür, dass Frankreich aufhört, sich um sein Essen zu kümmern, oder ist das nur ein Zufall gewesen? Was denkst du?
Nee, ich glaube, das ist kein Zufall. Also ich habe mal genauer nachgeschaut in den also ich finde es ja immer super spannend, in anderen Ländern in die Supermärkte
zu gehen. Ja, total. Ja.
Und ich versuche immer so viele wie möglich irgendwie auch abzuklappern und zu gucken, wie das da so ist. Und in Frankreich ist es so, dass ein Großteil der Produkte, die in diesen Supermärkten stehen, mittlerweile von Nestlé sind. Mhm. Das sagt schon viel, finde ich. Also es gibt natürlich Supermärkte, ein gut bestückter Leclerc, der hat immer noch eine gute Frischeabteilung, der hat gerade da unten dann eine sehr, sehr gute Fischabteilung. Ja. Also zum einen haben die ja, die produzieren einen unglaublichen Müll. Mhm. Da ist ja alles verpackt, alles, ja. Also wenn du da dann Buletten kaufst, die kriegst du eigentlich nur verpackt in so drei Lagen verschiedenen Kunststoffs und Papier. Und dann haben die ja kein Pfandsystem. Du schleppst dann da diese 6er oder 12er Pakete Wasser raus und die bringst du dann, und dann sammelt sich das in Riesentüten, die du dann eben zu so Sammelstellen bringst. Das ist schon ein bisschen verrückt. Mhm. Aber dieser also diese Marktmacht von Nestlé und ein, zwei anderen dieser Riesenkonglomerate, fand ich schon echt beeindruckend da.
Ja.
Ja. Also vor allem, wenn du dich ein bisschen damit auskennst und guckst, welche Firmen gehören noch dazu, ne? Also die, wo jetzt gar nicht erstmal Nestlé draufsteht, aber letztlich ist ja Volvic und so weiter, Vittel, das ist ja auch mittlerweile alles Nestlé oder Danone, ne? Das ist ja alles nicht mehr eigenständig. Das ist alles.
Und das ist im Grunde, und das finde ich eigentlich das Tragische. Alleine der Umstand, dass es wie nennt man denn das, Nahrungsmittelkonzern, Lebensmittelkonzern ist Garant dafür, dass es nicht mehr gut ist. Ne? Also das ist halt so eine Vereinheitlichung, die mir irgendwie, also ich finde das total unangenehm. Wobei bei mir ist halt gerade so ein bisschen andersrum ist, dass ich seit ein paar Jahren eigentlich auch erst wirklich entdecke, dass so handgemachtes Zeug einfach besser ist, weil es eben nicht jeden Tag gleich schmeckt. Problem ist sicherlich auch, dass es erst seit 10 Jahren hier in Berlin überhaupt eine halbwegs erträgliche Versorgung gibt, und die gibt es immer noch nicht. Ich war die Tage mit einem Freund ein Bier trinken und der sagte auch, naja, der Einkauf samstags, die Einkaufstour dauert mindestens 3 Stunden mit dem Auto, weil er halt quer durch die Stadt fährt, um hier was zu kriegen, da was zu kriegen, dort was zu kriegen, weil es halt immer noch nicht an jeder dritten Ecke einen vernünftigen Laden gibt.
Mhm. Ja.
Tja.
Und ja, und bei diesen, also du merkst es ja nicht direkt immer beim Geschmack dieser Produkte, ja, finde ich. Also ich meine, so ein Nespresso schmeckt ja, ne? Also der schmeckt besser als die meisten anderen Kaffees, die man so kriegt. Und trotzdem ist es halt der letzte Scheiß, ne?
Ja. Ja, gut, aber da hängt's halt an der Verpackung, ne? Ja, und natürlich auch am Preis für den Kaffee, weil es ist halt absurd teuer. Also ich habe gerade, hat mir ein Hörer, was ich total toll fand, und hat mir 2 Kilo La Torre Kaffee geschickt aus Manerba in Italien am Gardasee.
Der hatte dir schon mal was geschickt, ne?
Nee, da gab es einen, der wohnt da, der lebt in Salon. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der da immer noch lebt und ob der immer noch zuhört. Der hatte mich auf diese Rösterei gebracht, wo du dann halt für ein Kilo Kaffee in der Rösterei schon 20 Euro bezahlst. Das heißt, bis das Zeug, also du kriegst es hier nördlich der Alpen, habe ich es noch nie gesehen. Mhm. Aber ich würde vermuten, dass wenn du es hier kaufen könntest, kostet es mindestens 40 pro Kilo.
Ja.
Also das fand ich schon sehr toll. Und der geht gerade zur Neige. Also falls jetzt gerade hier irgendjemand zuhört, der zufälligerweise in Manerba vorbeikommt, ich hätte gerne echt viel von diesem Kaffee, gerne 5 Kilo oder so. Ich zahle auch. Ihr müsst mir das nicht schenken. Kontaktaufnahme per Mail @frind.de, wenn nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und das hört jemand, der da vorbeikommt, weil ich komme da so schnell nicht wieder hin, leider. Ich habe jetzt den Schaumwein schon auf.
Ah, Schaumwein, genau.
Weil wir ja auch eben kurz unterbrochen waren.
Ja.
Dachte ich, ach, trinkst den Scheiß, was soll's denn? Was trinken wir denn heute überhaupt? Ist alles wieder von einem Winzer, ne?
Genau, ist alles wieder von einem Winzer und wir haben ja direkt beim Winzer bestellt. Der Winzer heißt Sebastian Schneider.
Haben wir das bezahlen müssen? Habe ich eine Rechnung gekriegt und habe die wieder übersehen?
Nee, ich glaube, wir haben das nicht bezahlt.
Okay, ah, super. Ja. Jetzt, man muss nur lang genug so eine Sendung machen, dann kriegt man auch Wein für lau. Ha!
Ja.
Und das ist natürlich dann auch der Garant dafür, dass der Wein absolut super ist. Ja? Also das können wir jetzt schon sagen. Wir können jetzt schon sagen, der Wein von
Sebastian Schneider.
Sebastian Schneider ist absolut super. Absolut. Also ich bin so begeistert von Sebastian Schneiders Weinen, dass ich bin so begeistert von den geschenkten Weinen von Sebastian Schneider, dass ich eigentlich gerne ein YouTube-Video drüber machen würde. Ja? Holgi Slimani.
Fang doch mal an
damit. Ich fange mal damit an. Genau, ich mache dann so ein so Holgi Slimani kauft Wein und packt dann die Weinkartons zu Hause aus. Und dann mache ich, kennst du diese Videos, wo so irgendwie intelligenzgeminderte Mädchen einkaufen gehen und dann erzählen, was sie alles eingekauft haben?
Nee, gar nicht.
Das ist sehr, sehr lustig. Und dann gibt's irgendwie die Steigerung davon, dass dann dieselben Mädchen erzählen dann, was sie alles verbraucht haben. Ja? Also stell dir einfach so eine Frau vor, mit der du deine Zeit nicht verbringen wollen würdest, die erzählt hat, ja, und dann gibt es hier von Nivea gibt's diese neue Bodylotion und die habe ich mir mal gekauft und dann habe ich mir das gekauft und habe ich mir das gekauft und dann irgendwie in einem nächsten Video ist dann, ja, und dann habe ich die Bodylotion von Nivea aufgebraucht und dann habe ich das aufgebraucht und habe ich das auf. Das ist total geil. Und ich glaube, wenn wir das mal mit Wein machen würden, ja, also wir haben uns einen Karton, wir waren in der Weinhalle und haben uns einen Karton hier geholt, da ist ein Rosé drin und hier und das und so. Und dann machen wir eine Stunde später ein Aufgebraucht-Video daraus. Ja, dann haben wir den Rosé gesoffen. Hätte ich Bock drauf.
Ich nicht.
Nicht? Ich habe noch den Karton Aldi-Wein hier, den, weißt du, wo wir letztes Jahr dachten, wir könnten... Ne?
Ja,
ich okay.
Ja.
Kannst du mitbringen, wenn du im November runterkommst?
Ja, bestimmt.
Machen wir einen Umtrunk hier draußen auf der Straße irgendwo.
Das können wir auch machen, aber dafür haben wir ja dann schon andere Weine, weil wir gehen ja von Weinveranstaltung zu Weinveranstaltung.
Es ist furchtbar, das wird wieder so anstrengend.
Sebastian Schneider.
Ah, der mit den super Weinen, wo wir...
Hör auf jetzt.
Ja.
Das ist Heimatwein, ne? Das ist klar.
Heimatwein?
Heimatwein sozusagen. Also für uns ja schon. Für uns Rheinländer ist das Heimatwein.
Wieso? Wo kommt der denn her? Warte mal.
Ja, der kommt aus Bad Hönningen.
Bad Hönningen? Wo ist denn das? Bad
Hönningen ist nördliches Mittelrheintal.
Das ist dann also quasi Bonn.
Ja, noch ein Stück weiter. Also Hönninger kennst du ja wahrscheinlich als Wasser. Also
Hönninger als Wasser, ich überlege gerade, nicht wirklich, nee.
Ne? Okay. Also es gibt jedenfalls eine Wasserquelle in Bad Hönningen.
Mhm.
Und wahrscheinlich auch Bad Hönningen deswegen. Also gutes Wasser, Heilwasser.
Heilwasser.
Heilwasser. Der hat aber, der Sebastian Schneider, der hat...
Nazi-Vergleiche hier.
Der hat quasi... Von Königswinter bis Bingen hat er Lagen. Also der Mittelrhein geht ja, also fängt in Bingen an, Bingen-Mäuseturm und zieht sich dann sozusagen an Bacharach vorbei zum Beispiel.
Ich habe ja was Wissenswertes über Bingen. Gegenüber von Bingen, ne?
Ja, da ist eine Frittenbude.
Genau. Genau, Mann, ich bin vorher Nee.
Würde ich fragen,
gegenüber von Bingen ist Kaub.
Ja,
Kaub. Und in Kaub, da gibt's Bennos Truckstop mit Apostroph S, natürlich. Und da habe ich mal, ich habe das Gefühl, jetzt hätte ich es schon 100 Mal erzählt.
Ja, hast du ja auch.
Also, ja, dann, da gab's jedenfalls die größte Portion Fritten, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Inklusive der Standardansage, die er gemacht hat, wenn jemand Fritten mit Mayo gekauft hat, hat er immer aus so einem großen Pott so Mayo, so ein Zapf, Mayonnaise-Zapf-Keramik-Rumtopf-Dings. Da hat er dann so Mayonnaise rausgezapft und entsprechend, weil diese Portion Fritten einfach so riesengroß war, hat das ewig gedauert, weil er irgendwie so 18 Mal katschunk, katschunk, katschunk an dem Ding gemacht hat. Gott. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hat,
egal. Hast du ja einen Eimer Fritten bestellt?
Nein, du hast halt gesagt, ich hätte gerne eine Portion Fritten, ich habe einfach gesagt, große Fritten und ein Radler. So, dann hat er mir das Radler gegeben und die große Fritten war dann halt auf so einem Tablett, das war ungefähr A4 groß und ein Berg. Ich war dann irgendwann nochmal mit einer Freundin aus Frankfurt, wir haben uns diese Portion geteilt und waren beide völlig satt. Na, und jedes Mal, wenn er dann die Mayo gezapft hat, aus seinem Rumtopf, hat er zu den Kunden gesagt, das ist Hohmann-Mayonnaise!
Was? Qualitätsmayonnaise.
Vermutlich, ich weiß es nicht. Hohmann. Ja, jedenfalls, ich wollte nur sagen, ich habe auch Wissenswertes über Bingen, aber das war es jetzt auch.
Und damals warst du, hattest du irgendwie einen Karton Robert Weil Riesling im Auto und mehrere. Ich glaube, das Auto bestand noch aus der Fiat Bacchetta, ne?
Ja, genau. Und da waren mehrere Kartons von
lange her.
Ja. Lange her. Damals waren wir noch jung und sind Cabrio gefahren. Lachend. Ja. Lachend angetütert Cabrio gefahren. Mann, waren das Zeiten.
Aber Kaup ist natürlich, genau, ist auch Mittelrhein. Also
ja klar, ist ja gegenüber von Bingen.
Genau, in Bacharach gibt's den Hahn und in Kaup gibt's den Backofen.
Ich versuche das jetzt gerade zu entschlüsseln, aber wahrscheinlich meinst du einfach nur Restaurants, ne?
Nee, Lagen.
Ah, Weinlagen. Okay, Lagen, Weinlagen.
Genau, Weinlagen. In Bad Hönningen gibt es den Schlossberg zum Beispiel oder den Münchberg. Wir haben gleich einen Wein aus dem Münchberg. Und dann geht das halt hoch bis, Spey kennst du natürlich.
Spey kenn ich.
Mit Müller und Weingart. Koblenz, also Spey beziehungsweise Boppard, ne? Boppard Ham. Mhm. Und da gibt es natürlich die Lorelei. St. Goarshausen und dann
im halt Süden, wie weit geht das im Süden dann?
Das letzte ist sozusagen, also der Beginn ist halt Bingen.
Ach so, okay, da fängt's an, okay. Mhm. Und was ist es dann darunter? Ist dann einfach nur noch Mittelrhein oder wie?
Naja, da drunter ist ja also vom Rhein aus gesehen ist da ja Rheingau und
ach genau, Rheingau heißt
es. Ja,
genau,
und so weiter. Ja. So, erstmal Rheingau. Und der obere Teil heißt dann ist sozusagen der Bereich Siebengebirge. Das ist dann Bad Honnef und Bonn und Königswinter. Mhm. Also früher wurde in Bonn in der Rheinaue wurde halt auch gab es auch eine Einzellage. Ich weiß gar nicht, ob
das in der Rheinaue, also ja. Da wo das Buga-Gelände ist und die Konzerte immer und so.
Ja, genau. Also das früher. Ich weiß nicht, wann da das letzte Mal Wein geerntet worden ist, aber. Insgesamt ging der Weinbau halt früher, als noch deutlich mehr unter Reben stand, ging das praktisch bis Köln. Ne?
Ach.
Ja. Röndorf gibt's, ne? Mit Drachenfels,
ja.
Das ist ja Röndorf. Und das
mir war gar nicht klar, dass die so weit nördlich noch Wein angebaut haben am Rhein.
Ja. Du, die haben in Zülpich Wein angebaut früher im Mittelalter.
Ja gut, im Mittelalter haben sie aber auch alles gesoffen, was sich irgendwie vergären ließ, oder?
Genau. Ja, also Röndorf, Oberdollendorf, Königswinter, also da wo ich gewohnt habe, zuletzt sozusagen in Königswinter und Oberdollendorf, da fängt's halt an. Also da fängt, das sind halt die nördlichsten Lagen deutschen mit die nördlichsten deutschen
Lagen. Weinlagen.
Weinlagen am Rhein auf jeden Fall. Es gibt ja noch welche in Sachsen und so, das ist vielleicht sogar noch ein Ticken nördlicher, ne?
Mhm.
Ja. Und Sebastian Schneider, der sein Vater hatte schon Weinlagen, er selber hat auch bei seinem Vater gelernt und bei Hermann Dönhoff an der Nahe, ist ja einer der großen deutschen Rieslingwinzer. Und der Vater ist dann krank geworden, die mussten irgendwie das im Wesentlichen, glaube ich, ihr Weingut, also ihre Steillagen verkaufen, weil der Sebastian noch nicht so weit war. Und der hat sich dann erstmal anders verdingt und hat dann aber so Stück für Stück hat er sich so ein paar Hektar zurückgekauft.
Mhm. Was kostet so ein Hektar Weinberg eigentlich? Weißt du da was?
Ich hab heute noch was gelesen. Ich habe heute gelesen, dass in Montalcino, das ist ja so eine der Edelgemeinden in der Toskana, also Brunello di Montalcino entsteht dort. Da ist wohl diese Woche eine 1,6 Hektar Lage für 6 Millionen Euro.
Ach du Scheiße.
Weggegangen. Aber das ist natürlich Irrsinn, ja. Also, das ist halt Spekulation.
Ja, okay.
Das sind halt Leute, die
haben sagen, zu viel Geld halt, ne?
Die zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit und dann das eben in diese Renommee-Lagen stecken, womit sie unterm Strich wahrscheinlich auf Dauer das Ganze kaputt machen. Aber
warum? Weil die Weine zu teuer werden und es dann keiner mehr kauft? Oder?
Ja, weil es einfach versaut, ne? Die Weine werden teuer, aber ich denke mal, dass alle anderen, das ist ja so ein bisschen so wie auf Sylt, wo ja kaum noch jemand quasi indigene Bevölkerung lebt, ja.
Ja, und wo es total hässlich ist. Kollege war da und sagte auch, die sanieren da halt nichts mehr, da sieht es halt aus wie in den 70ern gebaut und nie wieder angepackt. Und so.
Ja, manche Ecken, aber es gibt auch schöne Ecken. Ja,
ich war da noch nie. Würde ich gerne mal hin nach Sylt.
Schon ganz nett auch. Ja, Aber die Leute, die von da kommen, die können sich das halt nicht mehr leisten. Also sobald irgendwo da eine Wohnung frei wird, ein Haus verkauft wird, sind da halt welche, die legen das Zehnfache auf den Tisch vom normalen Preis sozusagen. Und wenn das in einem Weinbaugebiet anfängt, dann geht es halt immer so weiter. Also vor allem, wenn von vorher schon klar ist, dass das ein gutes Weinbaugebiet ist. Also im Burgund fängt das jetzt auch langsam an, das ist ja sehr klein, so sehr kleinteilig, ja. Durch das Erbrecht haben die Winzer meistens sehr kleine Parzellen, die dann auf zig Gemeinden verteilt sind. Aber trotzdem fängt es da jetzt auch an, dass irgendwelche großen Konzerne, Versicherungen, so Firmen wie Moët Hennessy dort halt aktiv werden und kaufen. Dann wird es halt immer teurer. Und dann kann sich der Normalbürger, kann sich ja Burgunder eh kaum leisten. Das wird dann noch unerreichbarer, so wie es bei den Bordeaux Cru auch ist. Also ich meine, so ein Lafitte oder ein Margaux oder so, die haben ja in den 80er Jahren, konnte man sich die, wenn man mal ein paar Mark zur Seite gelegt hat, konnte man sich davon ja noch eine Kiste kaufen. Ne? Heutzutage halt nicht mehr. Nö. Und das ist dann irgendwann beim Brunello wahrscheinlich ähnlich. Dann verkauft halt der eine oder der andere, verkauft seinen Krempel dann auch an so Heuschrecken sozusagen. Ja. Und am Mittelrhein ist es halt komplett anders. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was eine Mittelrheinlage kostet, aber wahrscheinlich kriegst du so, ich sag mal, normale Lagen, die jetzt nicht zu den berühmten Lagen gehören, wie jetzt Bobbata Hamm oder sowas. Da sind wahrscheinlich die Leute sogar froh, wenn du eine nimmst. Ja? Also das Gebiet hat heute, ich weiß, 450 Hektar etwa. Das war mal viel größer. Und dadurch, dass der Mittelrhein jetzt keinen so guten Ruf hat, also ich sag mal, er hat keinen schlechten Ruf, also ist nicht überhaupt nicht negativ, aber er hat halt keinen besonderen Ruf, weil man dort kaum Winzer kennt. Ja? Der hat keine wirklichen Leuchttürme. Mhm. Also es gibt sehr gute Winzer, wie
Müller. Ich wollte gerade sagen, da kommen noch tolle Weine her, eben.
Oder Weingart. Aber die spielen in diesem Ganzen, also das ist ja heutzutage auch sehr viel Marketing.
Ja.
Die spielen in diesem ganzen Marketingorchester halt nicht mit.
Warum nicht? Haben die zu wenig, also es ist zu wenig Ausstoß, als dass sich das lohnen würde, das großflächig zu vermarkten?
Also Florian Weingart,
ja gut, der will nicht. Ja.
Der will nicht, genau. Ja. Der will nicht. Der sagt, also ich habe eh nicht so viel. Ich mache einmal im Jahr mache ich meine Jahrgangspräsentation. Danach ist irgendwie drei Viertel des Weins verkauft. Und was soll ich da jetzt in den VDP eintreten und irgendwie jeden Monat irgendwo anders eine Veranstaltung machen mit Weinen, die ich eh schon verkauft habe eigentlich. Nachvollziehbar. Irgendwie. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du irgendwie 4, 5, 6 Winzer hättest, die im VDP sind, ich glaube im Moment sind es nur 2, nämlich Toni Joost, der Lagen...
VDP für Neuhörer, der Verband der deutschen Prädikatsweingüter, ne?
Genau. Ja, genau. So ein Verband...
Marketingverband halt.
Manche sagen, es ist so ein Eliteverband. Also es gehören auf jeden Fall mit die wichtigsten und besten Weingüter in Deutschland gehören zum VDP. Mhm. Und es ist ein Interessensverband, es ist ein Marketingverband, ein Verband, der sich eben im Inland und im Ausland geschlossen präsentiert. Und das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie deutscher Wein und eben auch guter deutscher Wein gesehen wird. Und wenn jetzt es einen Bereich Reichsverband Mittelrhein gäbe, wo ein paar Winzer drin wären, die Wein anbauen in diesen guten Lagen, dann könnte der Mittelrhein auch nochmal wieder ein anderes Renommee kriegen. Also deswegen finde ich das zweischneidig so ein bisschen. Ja. Also ich kann den Florian Weingart gut verstehen. Auf der anderen Seite würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass dieses Gebiet, was echt ein großes Potenzial hat, ein bisschen mehr davon ausspielen könnte. Und die entsprechend haben die jungen Winzer, die so nachkommen, die haben es halt schwer. Also der Bastian Schneider, der macht das halt im Nebenerwerb, ne? Der ist irgendwo Kellermeister in, ich glaube, an der Nahe in einer Genossenschaft, macht da die Weine und macht dann zu Hause irgendwie 25.000 Flaschen und fährt dafür aber den ganzen Mittelrhein hoch und runter. Ja, der hat irgendwo in Hönningen und Oberheimbach und weiß ich nicht wo, im Bobbata Hamm hat er ein bisschen so verteilt insgesamt ich glaube, 2,5 Hektar jetzt wieder. Und ich finde das sehr, sehr ehrenwert, ja, das zu tun, denn vieles davon ist eben auch Steillagenweinbau und der muss halt gepflegt werden. Und wenn der nicht gepflegt wird, dann fällt das halt irgendwann alles in sich zusammen und verrottet und ja, dann kommen die Pilze und dann kommen die Wildschweine und so weiter und so fort. Ne? Und es ist eben schwierig, wenn du anfängst, ja, mit einer Flasche Wein für 5 Euro oder so, ne?
Ja.
Dann kannst du das halt praktisch nur im Nebenerwerb machen. 5,80 Euro kostet jetzt der einfache Wein. Ist ein bisschen höher gegangen im Preis, zum Glück, finde ich. Ja.
Wie 5 Euro, wie höher gegangen wäre jetzt was? Das habe ich nicht verstanden.
Der Einstiegswein bei Sebastian Schneider, der kostet 5,80 Euro die Flasche.
Ja.
Ne? Das ist ja
ein bisschen wenig.
Das ist
ja. Also für den kleinen Winzer, also ich frage mich sowieso immer, wie die davon leben können, wenn die Weine
unter 10 Euro. Wie gesagt, der macht es halt lieber. Ja. Und Florian Weingart, der macht halt auch keine Riesensprünge damit. Mhm. Ne? Und wenn du dann zwei schwierige Jahrgänge hast, wie 13, 14 beispielsweise, wo die Prädikatsstufen, also wo du viel weniger Spätleser hast, sondern eher Kabinett- oder Qualitätsweinqualität, wo die Menge eh klein ist, dann wird's halt schon hart, ne? Dann bist du
ja, deswegen hatte damals Severin Simon mit dem Schnapsbrennen angefangen.
Tja.
Was eigentlich eine super Idee ist. Also, weil das ist halt saisonunabhängig. Ja. Wenn du ordentliche Schnäpse machst, aber die hat er.
Ja, eben.
Also
eben. Die hat er. Aber genau, das muss ja auch erstmal.
Ja, apropos Schnäpse, ich habe neulich mal was getrunken von Stählemühle, kann das sein?
Ja.
Das war wirklich guter Schnaps. Okay. Der kostet aber auch dann so 200 Euro so eine Flasche oder sowas. Also ich habe ich habe es noch nicht, sagen wir mal so, ich habe es noch nicht geschafft, mir von denen Schnaps zu kaufen, weil die so ein riesiges Sortiment haben und so krasse Preise, dass ich, also wenn ich da mal bestellen würde, würde es sofort, keine Ahnung, 500 Euro kosten oder sowas. Und darum habe ich es bisher noch nicht getan.
Okay.
Das ist wirklich krass.
Krass. Mhm. Okay.
Aber kann ich empfehlen. Also wenn du da mal irgendwo in der Kneipe bist oder bei irgendwem zu Besuch, ich kann dir da auch Namen nennen, also ich kenne Leute, die sowas zu Hause stehen haben. Wenn du da mal irgendwo zu Besuch bist, unbedingt drauf anlegen, davon mal was zu probieren. Das ist wirklich geil.
Okay, das ist das ist vom...
Frag mich nicht.
Das ist hier von der Insel, ne? Wie heißt es denn? Ich komme nicht drauf.
Ich weiß es nicht. Ich könnte nachgucken, aber du könntest ja mal was über den Wein erzählen, den wir trinken.
Ja. Ist es irgendwo am Bodensee, meine ich.
Das mag sein.
Ja, am Bodensee müsste es sein. Wie auch immer. Wir trinken von Sebastian Schneider den Cremant.
Bitte was?
Den Cremant.
Ach so.
Ich muss nur eben zur Flasche greifen. 2012er Cremant Brut.
Cremant für alle.
Genau, Cremant für alle. Das ist schon mal, finde ich ja an sich schon mal schön. Wir kennen das ja schon von der Obermosel, nicht wahr? Dass,
ja, ja, ja.
Dass es deutsche Winzer gibt, die ihren Schaumwein Cremant nennen.
Warum eigentlich? Warum nennen die den nicht Sekt? Weil es ist doch ein Sekt.
Nee. Sekt und Cremant haben unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen.
Ah,
ja, also Cremant ist einmal, der Sebastian Schneider hat einen Sekt und er hat einen Cremant. Zwei unterschiedliche Schaumweine. Und warum nennen sie ihn Cremant? Eben wegen einer, zum einen gibt es Winzer, die sagen, ich nenne meinen Schaumwein Cremant und produziere ihn sozusagen nach den Statuten des Cremants, die kann ich ja gleich nochmal eben erläutern so ein bisschen, weil ich der Meinung bin, der Begriff Sekt zum Beispiel ist so ein bisschen verbraucht oder der hat irgendwie einen negativen Touch.
Ja, Rotkäppchen halt. Ne?
Genau. So eben, oder es gibt eine Region wie an der Obermosel, die eben auch so eine gewisse Affinität zu Cremant hat, weil auf der anderen Seite eben Luxemburg ist und in Luxemburg sowieso nur Cremant produziert wird und man dann sagt, okay, dann produziere ich eben auch Cremant.
Mhm.
Ne? Was irgendwie einleuchtet. Ich habe die gleichen Rebsorten wie Luxemburg. Ich habe die gleichen im Prinzip habe ich die gleichen Böden wie in Luxemburg. Warum soll ich meinen Schaumwein, wenn ich den dann auch noch genauso herstelle wie in Luxemburg? Warum soll ich den dann nicht einfach auch Cremant nennen?
Ja.
und gibt dem Ganzen dann so ein bisschen, aber bei Stefan Steinmetz ist das ja so, ne? An der Obermosel, von dem wir ja schon Cremants hatten, der eine ist uns ja um die Ohren geflogen, der Korken, beim Live-Trinken.
Ja, ja, hier hängen immer noch Tropfen an der Wand.
Der macht das aus den Gründen. Also er wollte einen Cremant machen, um die Ecke wird sowieso Cremant produziert und deswegen hat er dann selber auch einen Cremant gemacht. Und es war aber dann auch so, dass, also Cremant ist halt die Bezeichnung für einen Herstellungsprozess. Viele meinen, Cremant wäre sozusagen eine Ursprungsbezeichnung wie Champagner. Champagner ist ja also sowohl ein Herstellungsprozess als auch eine
Lagenbezeichnung oder Herkunftsbezeichnung, Gebietsbezeichnung. Aber ich hatte immer gedacht, dass ein Cremant genauso hergestellt wird wie ein Champagner, nur halt Cremant heißt, weil er nicht aus der Champagne kommt.
Der entscheidende Unterschied eigentlich zu einem Champagner ist, dass der Cremant weniger lange gelagert wird. Also die grundsätzliche Herstellung ist gleich eigentlich. Ja. Also es gibt das Entscheidende ist, es gibt eine traditionelle Flaschengärung. Ja, also die Trauben werden vergoren, bis der Zucker raus ist, dann gibt's eine Cuvée, ja, in dem Fall hier ist es Weißburgunder, Spätburgunder und Riesling, so, und dann kommt die Cuvée auf die Flasche und dann gibt's nochmal ein bisschen Hefe und ein bisschen Zucker in die Flasche, Korken drauf, normalerweise Kronkorken drauf und weggelegt. Mhm. Und das muss ja beim Champagner 3 Jahre sein und beim Cremant muss es eigentlich nur 9 Monate sein.
Okay.
Und manche machen auch länger, also die ambitionierteren, die machen auch länger.
Macht das den Cremant dann auch besser?
Ja.
Okay.
Also ich würde sagen, grundsätzlich, je länger, je mehr Zeit so ein Schaumwein hat, desto feiner wird nachher die Perlage. Mhm. Und spielen andere Sachen noch eine Rolle, beispielsweise werden die Trauben ja gepresst und es ist genau vorgeschrieben bei Champagner, aber auch bei Cremant, wie viel Ausbeute sozusagen aus dieser Pressung du haben darfst. Ja? Mhm. Also wie viel Saft du da rauspressen darfst in der ersten Pressung und dann in der zweiten Pressung und so weiter. Ne? Und dann ist es so, dass ein ein Champagner im Allgemeinen etwa 6 Bar Druck hat. Mhm. Muss er nicht haben, aber hat sich so durchgesetzt bei Champagner. Und ein Cremant hat normalerweise immer weniger. Also eher so 4,5. Ja. Mhm. Bisschen weniger Druck. Ja, und eigentlich sind auch die Franzosen so ein bisschen davon ausgegangen, so in den bis Mitte der 90er Jahre, dass Cremant eigentlich so eine geschützte Bezeichnung für französischen Schaumwein ist. Und dann gab es einen Prozess vom Europäischen Gerichtshof, weil nämlich der spanische Produzent Codoniu schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen seiner Schaumweine Grand Cremant de Codoniu genannt hat. Und dann hat der Europäische Gerichtshof festgelegt, 1994, dass Cremant eben keine Herkunftsbezeichnung, sondern ein Herstellungsverfahren ist. Und insofern dürfen alle in der EU, die sich daran halten, an das Herstellungsverfahren, dann eben den Schaumwein Cremant nennen. Mhm. Und das muss jetzt natürlich kein Jahrgangs-Cremant sein, also es muss nicht draufstehen, ne? Aber bei Sebastian Schneider ist es einer, also es ist ein reiner 2012er Cremant, der im Wesentlichen aus, wenn ich mich nicht irre, aus Spätburgunder gemacht ist. Mhm. Also etwa die Hälfte Spätburgunder und dann Weißburgunder und Riesling. Zum Wohl.
Ja, ich finde, er riecht extrem intensiv. Also extrem intensiv und vor allen Dingen extrem intensiv nach Frucht, ja. Was ich so von Schaumwein eigentlich gar nicht so gewohnt bin. Frag mich nicht was, so ein Steinobst halt, ne?
Also man merkt schon auch, finde ich, den Rieslinganteil da drin, ne? So diesen Steinobst. Trotzdem auch rote Frucht, finde ich. Also ich finde in der Nase sogar noch mehr so dieses Spätburgundrige, diese rote Frucht und am Gaumen dann fast eher noch den Riesling.
Ja, und so erdbeerig, finde ich ihn.
Ja.
Aber sehr lecker. Was mir aufgefallen ist, ich hatte den ja schon auf und schon im Glas, ist die Perlage verschwindet sehr schnell. Also ungewöhnlich schnell.
Du meinst am Gaumen oder im Glas?
Im Glas.
Ach so, ja, aber das hat erstmal nichts zu bedeuten.
Ich fand's nur auffällig, ja. Also weil ich dachte, huch, ist sehr schnell still geworden halt.
Aber das kann mit ganz, also das kann ja allein schon damit zu tun haben, mit welchem Putzmittel du dein Glas.
Ach was?
Ja, also Perlasch, also das, was an Bläschen aufsteigt im Glas, das hat sozusagen mit der Qualität des Weins eigentlich gar nichts zu tun, sondern eigentlich ausschließlich oder im Wesentlichen damit, wie du dein Glas behandelt hast vorher.
Ah ja.
Und dann gibt's mittlerweile, heutzutage gibt's halt Gläser, die einen Mussierpunkt haben, also die sind sozusagen ganz ganz unten an einem Punkt angekratzt, also matt. Und wenn das der Fall ist, dann steigen die Blasen von diesem Mussierpunkt halt schön in so einer Kette in der Mitte des Glases nach oben, zum Beispiel. Ja.
Also, so ein billiger Trick.
Ja, aber es ist wahrscheinlich irgendwie gerade im Restaurant.
Ja.
Ist es bestimmt einfach schöner, ja, als wenn das
stimmt, ja.
Wenn du nicht weißt, wie das dann nachher aussieht, ja.
Gefällt mir aber sehr, also er gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Ja, mir auch. Also es ist, wie du schon sagtest, einfach so spontan ist lecker, ne? Es ist einfach frisch, lecker, saftig, unkompliziert, aber ja, man mag es einfach trinken, finde ich.
Ja, aber es ist auch nicht. Das ist jetzt nicht so ein Ding, was ich zu Silvester aufmachen würde. Nee. Weil ich glaube, die Leute würden was anderes erwarten, wenn ich sagen würde, es gibt Schaumann oder es gibt Sekt oder es gibt Cremant. Die Leute würden, glaube ich, was anderes erwarten als so eine Fruchtbombe.
Also, ja, das glaube ich auch.
Das ist eher sowas, wo du dich irgendwie abends hinsetzt zu zweit oder zu viert und sagst so, ah, ich habe noch einen Schaumann, der ist anders, den nehmen wir mal. Also anders im Sinne von jetzt nicht so wie der Rolé, den wir mal hatten aus dem Jura, ja, der war ja, ja sehr geil.
Ja.
Aber halt auch auf so eine anstrengende Weise anders. Also vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist, mit etwas, wie nennt man das denn? Ausgefalleneren Weinen konfrontiert zu sein. Und der hier ist halt so gefällig wie so ein, ne, so Cloudy Bay halt, ne? So.
Ja, es ist gefälliger, genau. Also ja. er hat überhaupt nichts von dem Hefigen, ne? Gar nicht.
Ja.
Da hätte jetzt beispielsweise der von Stefan Steinmetz mehr, also der hätte mehr von diesem Brioche-Hefe.
Finde ich hier ja gar nicht drin.
Übrigens. Nee, gar nicht. Findest du gar nicht drin. Genau, das ist, taucht hier gar nicht auf. Ich glaube, es ist einfach auch ein schöner Sommerwein, dieser Frucht. Und ist jetzt schon 3 Jahre alt auch, also merkt man ihm jetzt auch gar nicht an. Ich meine, ein Sekt altert oder ein Cremant altert ja auch. Ich finde der super frisch, also sehr schön. Gut, ich meine, er hat 24 Monate Ausbau hinter sich und ist jetzt dann sozusagen ein Jahr wahrscheinlich auf der Flasche, also verkorkt. Ne?
Nee, schön.
Hat auch nicht zu viel Restzucker, also es ist
wie viel. Genau, der Gramm, also nach hinten raus ist er sogar, ich finde den nach hinten raus sogar sehr trocken. Also,
ja.
Sagen wir so, im Vergleich zu der üppigen Frucht am Anfang.
Ja, genau. Und das ist eigentlich das Schöne, glaube ich. Das ist das, was den Cremant ausmacht. Der hat 5 Gramm Restzucker, das ist Unterbrüt, also das ist sozusagen Extrabrüt. Und wenn du jetzt diese Erdbeerfrucht hättest, also diese Rotfrucht, Erdbeerfrucht, Himbeer und dann noch ein bisschen dieses Steinobst dazu und dann hättest du noch so einen süße Kick, dann wäre das, glaube ich, zu viel.
Ja.
Das würde dann eher so tendenziell so ein bisschen kitschig wirken.
Ne? Eindeutig.
Und das hat er hier halt gar nicht. Also das finde ich echt schön gemacht. Schöner. Schöner Cremant.
Ja, wirklich schön. Und man hat auch nicht das Gefühl, man hat nicht das Gefühl, dass man Alkohol zu sich nimmt, während man den trinkt. Ich finde das ganz bizarr.
Ja.
Obwohl
ja.
das Publikum am Ende natürlich dann auch wieder merkt, dass ich eingezwitschert habe, weil meine Zunge dann so komisch hängt.
Ja, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja erst der erste Wein.
Was ist denn der zweite?
Der zweite wäre der mit dem schwarzen Etikett.
Ja, der andere hat ein weißes Etikett. Siehst du, das ist mir noch gar nicht so richtig
Nämlich, das Etikett heißt ja, ein Mittelrhein im Tal der Burgen und Schlösser gedeiht in sonnenverwöhnten Steilhängen auf verwitterten Schieferböden und unter Einfluss eines einzigartigen Klimas unser Riesling.
Lass mich raten, es ist ein Riesling.
Es ist ein Riesling, genau.
Obwohl das ziemlich cool wäre, wenn er da jetzt irgendwie so ein Grauburgunder drin hätte oder sowas. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass da unser Riesling gedeiht. Hier ist Grauburgunder.
Ja, finde ich ein sehr schönes Etikett. Ja. Wenn man die 3 Flaschen nebeneinander stellt, finde ich es ein bisschen schwierig, weil die Typo ist zwar gleich, aber ansonsten ist es sozusagen das Design doch relativ unterschiedlich, das, sodass man, ja, wenn man die drei Flaschen im Regal nebeneinander hat, dann muss man genauer hingucken. Also
stimmt,
kommt durch die Typo darauf, dass es der gleiche Winzer ist.
Ja, das und dadurch, dass der Name draufsteht, glaube ich auch.
Ja, ja. Wobei er ja bei dem hier bei dem Riesling Schiefer, Riesling Trocken erstmal vorne gar nicht draufsteht. Das könnte man noch ein bisschen vereinheitlichen, finde ich. Denn das Etikett finde ich wirklich schön. Also das zeigt auch nochmal einfach Leidenschaft. Steht ja auch oben auf der Kapsel drauf. Leidenschaft, Beruf, Berufung. Beim Stefan Steinmetz steht ja auch 100% Leidenschaft drauf.
Da oben.
Ne, da oben.
Ja, genau. Ich habe gerade auf den Verschluss geguckt. Ich depp. Ja, ja, alles klar.
Und ich mag das ja, ne? Also ich meine, das sind Leute, also jetzt auch hier eher... Da musst du halt auch Leidenschaft haben. Also ich meine, wenn du den ganzen Tag irgendwo in einer Genossenschaft arbeitest und dann kommst du nach Hause und fährst auch durch die Gegend und bearbeitest irgendwie deine Lagen, die irgendwie auch noch 50 Kilometer auseinander liegen im Zweifelsfall. Mhm. Aus dem Grund hat der Florian Weingart irgendwie schweren Herzens seinen Weinberg, den er im Fürstenberg hatte, was quasi schon...
Echt, den hat er nicht mehr?
Nee, hat er nicht mehr. Also ich habe die Weine immer besonders gerne gemocht.
Ja, ich glaube, ich habe sogar noch ein, zwei Flaschen Fürstenberg da.
Aber ich glaube, das sind irgendwie 40 Kilometer oder so von Wobbart, so die Ecke. Und das war ihm einfach zu viel.
Ja klar, fährst du erstmal eine Stunde hin.
Genau. Ja, da ne, irgendwie durch das Tal, wahrscheinlich immer Verkehr total voll. Und ist kein Spaß.
Ich finde, der Riesling riecht wie ein Riesling.
Ja, der Riesling riecht wie ein Riesling, stimmt.
Ach, so schön.
Auch schön, ne?
Ach, Mann. Ja. Es bei all dem Scheiß, den man so immer trinkt und dieses tolle Zeug und so. Ich habe völlig vergessen gehabt, wie so ein Riesling riecht. Und die letzten Weißen, die ich so aufgemacht habe, waren alles Schnäs.
Echt? Du hast Chenin getrunken?
Ja, ich habe hier irgendwie ein Dutzend Flaschen von René Moss rumliegen.
Sehr schön.
Und immer wenn wir dann so sitzen und irgendwie schon angetütert sind und eine Flasche ist leer, denke ich so, ach, komm, jetzt machen wir was Ordentliches auf hier. Und dann reiße ich halt so ein Moss auf. Ja.
Ja, auch schön.
Ja,
das ist auch schön.
Ja. Ist nach wie vor einer der spektakulärsten Weine, die ich so kenne. Also das finde ich echt irre, das Zeug von dem.
Ich habe hier kürzlich auch einen schönen Abend gemacht mit Freunden. Aber ich hatte einen nicht von Moss, sondern von Bertrand Delat, weißt du, wo wir nach Moss waren.
Kann mich an kaum was erinnern nach Moss.
Also bei unserer Tour
waren wir jetzt. Ja, wir waren bei Moss. Da war ich ja schon so besoffen, dass ich fast vom LKW überfahren worden wäre.
Genau, dann waren wir noch bei Bertrand Delat in dem Holzhaus.
Bertrand Delat in dem Holzhaus?
Ja. Also das war irgendwie Mann, Frau, Kind sozusagen, Holzhaus, eine kleine Hütte, wo er seine Weine macht und wir haben erst...
Wo der dieser Popwein Popsack, da, dieser... Ja, Popsack genau,
Popsack. Getrunken.
Genau,
und dann...
Doch, ich erinnere mich.
Und dann habe ich jetzt in einer Probe, also hier bei einem Weinabend, den besten Wein von ihm, den hatte er damals, glaube ich, noch gar nicht auf der Flasche mal aufgemacht. Das war auch spektakulär, das war richtig gut.
Ja. Das ist ein Popsack, ey, dieses Popsack. Etikett.
Ja, genau.
Unfassbar.
Im Word Clip Art gemacht, ne? Aber der letzte Schrei in der Pariser Naturweinszene. Ja, sehr witzig. So, Schiefer Riesling.
Mhm. Merkt man.
Ja, verschiedene, wahrscheinlich einfach verschiedene Lagen irgendwie rund um Bad Tönningen.
Ordentlich Flint im Mund. Das ist mir fast was zu weich, aber ich kann damit leben, weil es ist brutal saftig, das Zeug. Meine Herren.
Ja.
Was hat denn der damit gemacht?
Naja.
Boah. Ich bin hier am Speicheln.
Der hatte halt irgendwie, einen leichten Restzucker von 4 Gramm. Mhm. Der hat eine knackige Säure vom Doppelten, also 8 Gramm. Ja, und dann ist es halt
Zwischenfrage. Zwischenfrage. Der hat einen Restzucker 4 Gramm. Mhm. Verstehe ich. Was heißt denn eine Säure von 8 Gramm? Was ist denn dann da drin?
Ja, eine Säure kannst du im Prinzip ja auch messen.
Ach.
Ja.
Ich dachte, die Säure wäre immer davon abhängig, wie viel Zucker noch drin ist. Mhm. Siehst du? Wie misst man denn dann die Säure?
In Gramm.
Frag mich jetzt
nicht.
Ah, ja.
Aber man misst sie, also ich weiß nicht genau, mit welchem Spektrometer man Säure misst, aber man misst sie in der Einheit Gramm pro Liter.
Okay.
Wie Restzucker.
Was mag denn dann das sein, was die da? Naja, gut, das muss man dann, das kann ja, kannst du ja nächstes Mal erzählen. Das
können ja Chemiker erzählen.
Genau, der Chemiker, der soll
das machen. Daran merkt man dann immer, dass ich dann doch Theoretiker bin.
Genau, die Chemiker, die sind ja Praktiker.
Nee, die Winzer sind Praktiker, die können dir das natürlich erzählen. Ich kann dir das jetzt wieder nicht erzählen. Ja, also 12 Gramm Alkohol, ne, glaube ich. Prozent, Entschuldigung. Das ist dann doch Prozent. Ja, genau, 12% Alkohol.
Genau, und davon sind halt 4% Zucker und 8% Säure. So wird das gemessen. Und dann halt in Gramm.
In Gramm, ja. Ja, und dann ist es eben Schieferriesling. Ja. Also. Und dann hast du einen ernsthaften, aber süffigen, saftigen.
Geiler Wein.
Riesling, der Spaß macht und 5,80 € die Flasche kostet.
Der kostet 5,80 €?
Ja.
Nee.
Doch.
Das ist jetzt wieder so der Moment, wo ich, während du was erzählst, im Hintergrund schon rumklicke und mir davon einen Karton bestellen will.
Ja, solltet ihr alle tun einfach.
Das ist 5,80 €?
Ja, 5,80 € die Flasche.
Geil. Ja. Ja, das ist wirklich geil.
Ja.
Ja.
Und wir würden ihn auch noch kaufen, wenn er 7,80 € die Flasche kostet.
Ja, absolut. Ja? Ja. Ja, 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 ja. Also das finde ich jetzt, also ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas wie ein Zehner oder so. Also das.
Ja.
Jetzt muss ich nur irgendwas finden, was ich dran aussetzen kann.
Nee, geht doch gar nicht, weil du hast ihn ja geschenkt bekommen und.
Ah ja, darum ist er prinzipiell super. Naja, aber das ist.
Nee, ist einfach schön. Ich finde, es ist einfach ein schöner Wein.
Der ist wirklich toll. Also jetzt vor allen Dingen, das ist auch so, das ist auch ganz witzig, ne? Hätten wir jetzt so einen Zehner, hätten wir gesagt, so, ja. Kann man mal bringen. 6 €, super, wir kaufen ihn kartonweise. Das ist ganz witzig. Irgendwie wie der Preis dann auch nochmal bestimmt, wie man oder wie wohlschmeckend man ihn dann irgendwie findet. Oder wie.
Ich glaube, geschmeckt hätte er uns beiden, aber irgendwie ist das halt der USP dabei.
Ne? Das ist der Hammer. 5,80 €.
Also wenn er 10 € kosten würde, dann hätte er eine ganz andere Konkurrenz, das ist ja klar. Ja, also weißt du, dann steigt für mich dann irgendwie.
So nennt man das dann, ja.
Ja, dann steigen für mich halt, wenn ich jetzt am Mittelrhein bleibe, keine Ahnung, dann steigen halt Weine von Weingart und Müller mit in den Ring. Und zwar dann schon die, glaube ich, die einfachen Spätlesen. Ja, dann steigt für mich auch ein Gutswein von Daniel Wagner mit in den Ring und so weiter. Also dann wird die Konkurrenz ja direkt viel höher. Also mit dem Preis bist du halt in dem Bereich um die 6 €, musst du schon, finde ich, länger gucken, dass du sowas eben ins Glas bekommst.
Das ist echt ziemlich geil, ja, ja, ja.
Aber eben, ich finde, also im Preisbereich bis 8 € ist das
super. Echt super. Vanyon schreibt gerade in den Chat, ich kann mir vorstellen, dass der Schiefer irgendwann anstrengend wird. Es ist ja bei mir nicht, also das ist ja das, wo ich könnte diesen Stein ablecken, so geil finde ich diesen Geschmack.
Ja, das ist dann, glaube ich, wieder tatsächlich ein bisschen Geschmackssache. Ich kann auch immer weiter Schieferriesling trinken. Mhm. Ich finde diese Würze einfach immer extrem sexy, wenn sie so schön rausgearbeitet ist.
Ja.
Ach,
herrlich.
Ja.
Hm. Was denkst du, wie lange man den stehen lassen kann? Also,
ich wollte die Sendung eigentlich machen die Weine vorstellen im Juli, glaube ich.
Ja, das wäre, also für den Sommer ist der ist perfekt für den Sommer.
Ja, aber Sebastian hat die Weine tatsächlich bis Juli auf der Feinhefe gehabt.
Ja.
Also der hat tatsächlich den Jahrgang erst im Juli oder Ende Juni,
das ist wirklich Anfang Juli sehr spät.
Abgefüllt. Ja. Sehr spät. Das heißt, die haben wirklich lange auf der Hefe gelegen, schmecken jetzt gar nicht so stark, aber sie haben lange auf der Hefe gelegen, was den Weinen einfach auch ein Potenzial gibt für länger.
Ne? Okay, das heißt, nächsten Sommer ist der immer noch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Toll.
Abgesehen davon ist er halt auch nochmal unterm Schrauber. Ein Schrauber versiegelt die Weine sowieso nochmal anders.
Mhm.
Die geben dem nochmal irgendwie locker ein Jahr oder mehr, ja. Weil da einfach erstmal gar keine Luft mehr drankommt.
580, ey. Ich gucke jetzt gerade mal, was hat denn der da so für, der irgendwie auch große Gewächse?
Nee.
Nee, ja, also was dem nahe kommt, meine ich jetzt. Das ist ein Riesling S Feinherb. Alte Reben hat er. Ha. Kann mal probieren.
Ja. Ja. Also Riesling S Feinherb haben wir ja jetzt gleich im Glas, ne?
Ach so, der kommt noch. Ah, okay.
Ja.
Spätburgunder Rosé.
Aha. Auch schön. Also da hat man diese Frucht, die wir so ein bisschen im Cremant hatten,
ja.
In diesem Spätburgunder Rosé, finde ich auch für das Geld einfach toll. Also ein richtig schöner Rosé.
Hast du dich bei ihm schon mal durchgetrunken? Also kennst du alle?
Ich kenne so ziemlich alle, ja. Ja,
sind die alle
so
eindrucksvoll, also beeindruckend?
Mir war der Grauburgunder S, der war mir ein bisschen zu viel, der war mir ein bisschen zu konzentriert.
Mhm.
Der letzte Riesling S vom Münchberg 2013 war auch nicht ganz mein Fall. Mhm. Also, oder 2012, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. 2012 vielleicht. Da war ich auch nicht persönlich nicht so ganz überzeugt von. Der wirkte so ein bisschen vorzeitig gealtert.
Ja.
Aber da will ich dem jetzt auch kein Unrecht tun, da weiß ich jetzt nicht, welcher Jahrgang es war. Aber Vanion, alles andere, also ja. Schieferriesling trocken, Riesling Feinherb, die einfachen Weißburgunder, Grauburgunder haben mir sehr gut gefallen, der Spätburgunder Rosé auf jeden Fall und sowohl der Cremant als auch der Riesling.
Aha.
Sekt. Ja, doch.
Ja, schick. Echt, mhm. Also super. Also das finde ich, das ist jetzt echt wieder eine Entdeckung.
Ja.
Dummerweise habe ich hier echt noch genug Wein. Aber ich meine, so ein Karton. Muss ich halt mal eine Party machen, ne? Vanion schreibt in den Chat auch gerade noch, der Rosé ist super, den kaufe ich definitiv nach.
Ah, okay.
Bei Rosé habe ich immer so ein bisschen Angst, dass der schnell umkippt. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe bei Rosé, denke ich immer, nee, den kann man so lange nicht lagern.
Also ich habe jetzt im Sommer einen 82er Rosé von Tondonia aus der Rioja getrunken.
Aha.
Der war top.
Okay. Ja,
nein,
dann.
Es gibt ja zwei Arten von Rosé. Ein Rosé, der ein Abfallprodukt ist aus der Rotweinproduktion und ein Rosé, der gemacht wird als Rosé.
Genau.
Und warum sollte ein Rosé, der gemacht wird, also
als Rosé, warum sollte der nicht so lange haltbar sein wie ein Weißer oder ein Roter? Ja.
Eben,
ja.
Also es ist ein Rotwein, der sozusagen in einer Weißweinmachart gemacht wird und ein Weißwein kann ja auch länger. Ja.
Jo.
Und abgesehen davon gibt's Rosé mittlerweile, die liegen im Holzfass wie ein Weißer oder ein Roter Burgunder.
Mhm.
In Burgund zum Beispiel gibt es einige wirklich tolle Rosé, die dann auch entsprechend Geld kosten. In der Provence ist im Moment so ein neuer High-End-Rosé-Boom. Da gibt es mittlerweile Rosés für 100 Euro ja, zu kaufen. Und die brauchen erstmal 4-5 Jahre, bevor du die überhaupt mit Genuss trinken kannst, weil die sozusagen auf diese lange Lagerzeit überhaupt angelegt sind. Also man muss nur die richtigen Rosé finden.
Na gut.
Ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber durchaus machbar. Also gibt eine ganze Menge. Ich habe ja letztes Jahr im Blog mal eine ganze Rosé-Reihe gemacht im Sommer, ausgehend von der Rosé-Probe, die wir in Bonn gemacht hatten.
Bei der ich nichts geschmeckt habe, ja.
Bei der du nichts geschmeckt hast, leider, genau. Und wenn man den richtigen Rosé findet, dann ist das einfach ein völlig gleichberechtigter Wein gegenüber Weiß und Rotwein.
Ja, ich probiere den mal. Ich bestelle mir da einfach mal zwei Flaschen von mit.
Mach das. Das ist
die Liebste trinkt gerne Rosé, von daher. Ja. Verfüttert kriege ich den in jedem Fall. Aber dieser, also für 5,80, ich finde das ist echt der Kracher.
Ja, dann haben wir jetzt als dritten Wein haben wir im Glas.
Mhm.
Ich kündige schon mal an.
Ja, ich bin gerade Hektik.
2014er Hönninger am Münchberg Riesling S. Feinherb.
Sekunde.
Also Lagenwein, Bad Hönningen am Münchberg.
Was bedeutet eigentlich das S beim Riesling? Das haben ja viele Winzer, ne?
Ja, es ist sowas, so ein bisschen wie S-Klasse, ne?
Ah, okay, also Qualitätsstufe drüber.
Spätlese ist das, okay. Ne? Spätlese.
Spätlese.
Ja. Spätlese.
Spätlese. Eternal Sunshine of the Spätless Mind. Ja. Mhm. Ich versuche hier wieder mit einem Glas auszukommen. Bis du dann sagst, so, und jetzt probier noch mal den anderen. Pardon. Mist, da muss ich jetzt wieder mit meiner Schnupfennase tiefer rein. Der ist nicht mehr ganz so brachial. Oh. Der riecht jetzt so, wie ich eigentlich... Der riecht so, wie ich es vom Cremant erwartet hätte.
Okay. Ja, der hat tatsächlich so eine leicht laktische, hefige Note noch.
Laktische, hefige... Das sind so Sachen, immer wenn du sowas sagst, denke ich mir... Was heißt das nochmal? Laktisch?
Ja, Milch, ne? Also da ist sowas, so ein bisschen Milch, Quark noch drin. Aha. Joghurt, sowas. Kommt normalerweise eben von der Hefe. Also hier könnte es sein, tatsächlich, dass es eben von der längeren Hefelagerung kommt, ne? Das hier noch stärker auswirkt. Also das war vor ein paar Wochen noch krasser. Ich hatte die, als ich ausgewählt habe für die Sendung, das war ja im August dann, glaube ich, da waren die alle noch unfertiger. Also da waren die immer noch relativ frisch gefüllt und wirkten alle noch ein bisschen schwieriger. Das hat sich schon deutlich gelegt. Man merkt jetzt noch so ein bisschen was von diesem so ein bisschen unruhiger Hefeton, finde ich.
Aber nur in der Nase. Und der geht auch raus. Zumindest rieche ich ihn nicht mehr so gut jetzt. Mhm. Ist allerdings geschmacklich toll. Kannst du echt zum Dessert trinken. Aber mir fehlt ein bisschen Länge. Obwohl, warte mal. Nee, da ist noch was. Das ist ganz lustig. Der hat hinten raus so eine, ich nenne das immer bitter. Aber das ist nicht bitter. Ihr Fachleute nennt das immer anders. Hinten raus bleibt noch was an der Zunge kleben, was ein bisschen was Bitteres hat. Ich mag das.
Ja, ich glaube, von der Länge her, was ganz witzig ist, also der hat ordentlich Restzuckerhalt, der hat 25 Gramm knapp. Ne?
Schon wieder, man merkt schon wieder nicht, dass man Alkohol trinkt.
Ist natürlich auch nochmal weniger jetzt ein bisschen als beim Trocknen, also 11,5%. Und dann hast du den Zucker, der überdeckt das natürlich nochmal. Genau, und dann hast du sozusagen hinten raus, kippt der Zucker so ein bisschen weg, finde ich. Ne? Also der, ne? Was erst im Mund einen süßen, also eine Süße im Mund, und so ein bisschen im Abgang noch und dann verschwindet der Zucker und dann denkst du für so einen Moment, der fällt so ein bisschen ins Loch und genau und dann und kommt
lässt aber
noch
was
so
übrig. Aber was ist das, was der da übrig lässt? Bitter ist das falsche Wort. Also wenn es weiter vorne auf der Zunge wäre, dann wäre es bitter, aber es ist ja nicht, ist ja hinten.
Ja, aber hinten.
Woran erinnert mich das denn?
Auf jeden Fall ist er tatsächlich auch am Gaumen, was man in der Nase schon hatte, auch am Gaumen deutlich cremiger. Ne?
Ja. Wäre mir auf Dauer aber zu weich. Also er ist echt lecker, aber auf Dauer wäre mir der... Ja. Was essen wir denn dazu? Vielleicht kann man das mit essen.
Ich würde auf jeden Fall was nehmen, was eine gewisse Schärfe hat.
Die Miesmuscheln, die ich vorgestern gegessen habe.
Waren die in Curry oder was?
Die waren in Weißwein gekocht, aber ich weiß nicht, ob die da irgendwie ein bisschen Chili mit dran gemacht haben. Die waren auf jeden Fall ein bisschen scharf.
Okay.
Und dazu fände ich den jetzt richtig gut. Wir hatten Bier.
Kann ja auch gut sein.
Kann.
Kann, ja.
Ja, aber wäre jetzt nicht mein, aber ist halt auch Feinherb, trinke ich halt auch sonst nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das Einzige, was ich sonst Feinherbes habe, ist auch von Florian Weingart. Und den habe ich, glaube ich, auch nur genommen, weil er da stand.
Okay.
An diesem einen Tag, wo wir irgendwie die zwei Autos bis zum Rand mit Kartons vollgeladen haben.
Habe ich ja auch noch so einiges von, ne?
Ja. Bei mir geht's zur Neige. Wir müssen da eigentlich nochmal hin. Dann im Mai.
Genau, zur Jahrgangsprobe.
Ich probiere nochmal den Schäumer.
Ich auch. Das war jetzt nicht so ganz, aber...
Mein Gott, passt der da schlecht dahinter. Aber was ich nicht verstehe ist, der kann das ja offensichtlich mit dem Wein, ne?
Ja.
Warum macht er nicht, warum macht er das nicht nur? Also warum arbeitet er noch in irgendeiner Genossenschaft für irgendwen anders und nicht nur für sich?
Ja, weil das halt schwierig ist mit dem Preisgefüge am, am Mittelrhein tatsächlich. Also der hat ja keine Weinberge mehr gehabt, ja. Das heißt, er hat irgendwie jetzt Stück für Stück dazu kaufen müssen. Jo. Das sind jetzt zwar keine, vielleicht keine horrenden Preise, aber kostet halt trotzdem Geld.
Ja.
Und dann brauchst du halt eine gewisse Hektarzahl, um überhaupt deine Familie ernähren zu können. Ja.
Und, aber das wäre doch, das wäre doch zum Beispiel was, wo ich jetzt denke, perfekt für ein Crowdfunding. Dass, ja, dass also,
funktioniert,
dass also so jemand wie Schneider hingeht und sagt, Kinders, hier sind meine Weine, probiert euch mal durch, gefällt euch das, das kann ich, ich würde davon gerne leben, so wie ich das mit meinen Podcasts mache. Mhm. Hier, das ist, was ich kann mit Leuten quatschen, ich kann ab und zu mal einen Witz erzählen und ich weiß meistens, wann eine Sendung auch zu Ende sein sollte. Mhm. Ich würde gerne damit mein Geld verdienen können und es funktioniert. Menschen werfen mir Geld in den Hut, um dass ich davon... naja, nicht leben könnte, aber zumindest ein Standbein habe. Jetzt könnte Schneider, Sebastian Schneider doch hingehen und sagen, guck mal, das kann ich, ich würde das gerne richtig machen, ich würde das gerne groß machen. Ich brauche dafür, keine Ahnung, 100.000 Euro. Mhm. Wer macht mit? Und dann sagst du halt, ja okay, dann gebe ich halt irgendwie 500 Euro dazu. Dafür erwerbe ich das Recht, in 5 Jahren, keine Ahnung, ein Hektoliter Riesling zu kriegen oder irgendwie sowas. Aber das wäre mal, das fände ich echt mal spannend, wenn so ein Winzer hingehen würde und sagen würde, okay, klar, es gibt dann immer so, ne, bei den Kickstarter ist dann ja auch mal so Chancen und Risiken, ja, Ernteausfall kann halt passieren. Aber dann ist immerhin schon mal, ist der Berg finanziert und der kann da seinen Wein machen. Das ist doch kacke, sonst musst du irgendwie...
Also ich glaube, der Sebastian wollte eigentlich gerne mithören heute auch. Also vielleicht greift er das auch.
Ja. Falls du das hörst, Sebastian, mach mal.
Ich denke mal, dass er auf Dauer das schon auch vorhat, das so zu tun. Also er, der ist in so, einer kleinen Gruppe drin von Winzern. Gipfelstürmer heißen die. Im Prinzip sind das drei Weingüter. Also es ist halt er, dann ist es der Felix Pieper, der hat ein Weingut in Königswinter und dann Thomas Philips und Martin Philips, die haben die Philipsmühle an der Lorelei. Und die sind alle der gleiche Jahrgang, die sind alle 82. Also sind alle irgendwie 10 Jahre jünger als ich. Die anderen haben halt den Vorteil, dass die Eltern noch das Weingut gehabt haben. Ich denke mal, wenn die damals nicht die Lagen verkauft hätten oder hätten verkaufen müssen, denke ich mal, wäre der wahrscheinlich heute auch Vollerwerbswinzer, ja. Ich meine, der kann das, der hat...
Aber vielleicht wären seine Weine nicht so geil. Kann ja auch sein. Also, weil das macht ja auch was mit...
Ja, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine andere Form von Leidenschaft wäre.
Wenn du dir so Stück für Stück irgendwie sowas zusammenstückeln und erarbeiten und erkämpfen musst, hast du da nicht eine andere Herangehensweise, einen anderen Umgang damit? Also bist du dann nicht viel dichter und viel intensiver auch an deinem Boden? Also das, was die Demeter Heinzis sich irgendwie über Kackhörnchenvergraberei erschließen müssen, könnte ich mir vorstellen, hat halt so jemand wie Sebastian Schneider, weil er halt erst nur 5 Hektar hatte und erst mal gemacht hat und dann von dem Erlös vielleicht den nächsten Hektar gekauft hat. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie so eine vollkommen hirnrissige, romantische Vorstellung im Kopf, die nicht der Realität entspricht, noch nicht mal ansatzweise, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es kann natürlich sein, dass er jetzt so an verschiedenen Stellschrauben anders drehen kann. Also zum Beispiel die Länge, Weine länger auf der Hefe zu lassen. Das ist vielleicht jetzt im Moment einfacher, weil er sie halt nicht direkt verkaufen muss, weil das Geld knapp ist. Ja, das kann dir natürlich passieren, ja, dass irgendwie wie gesagt, also zwei kleine Ernten für jemanden, der jetzt eh nicht so wahnsinnig viel verdient mit seinem Wein, das kann schon brutal sein, ja. Dann kannst du dich auch genötigt sehen, Weine im Zweifelsfall früher abzufüllen und früher zu verkaufen. Ne? Das kann natürlich passieren, klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann so Stück für Stück eben weiter dazu kauft und dann irgendwann auch nochmal den Schritt machen kann zum Vollerwerbswinzer.
Ja, ja, finde ich cool. Mhm. Ein Blick in den Chat verrät mir gerade, dass Sebastian tatsächlich zuhört. Mhm. Und er schreibt, Crowdfunding klingt gut. Wir hoffen, ihr seid alle mit dabei. Sehr schön.
Sehr schön.
Ja. Ja, ja. Ich habe jetzt nochmal von dem Trockenen. Also von dem Billig-Riesling. Mhm. Das ist echt großartig.
Mhm. Ja, das war auch direkt mein das war der erste Wein, den ich getrunken habe von ihm.
Ist vor toll.
2-3 Jahren, glaube ich. Und das war auch direkt mein erster Favorit.
Der ist wirklich toll. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Dann besaufen wir uns jetzt mit dem trockenen Riesling, ne?
Genau. Also, jetzt weiß ich es auch wieder, also was auf jeden Fall damals genauso empfehlenswert war und ich denke jetzt genauso, ebenso ist sozusagen die Stufe drüber, das wäre dann der alte Reben trocken. Ne?
Ja, habe ich mit dem Warenkorb geworfen. Aber ich nehme nur einen kleinen Karton, weil ich habe immer Angst, dass das Zeug kaputt geht, weil ich keinen richtigen Keller habe. Genau. Was nach wie vor, das nervt mich nach wie vor. Eigentlich müsste, es gibt ja diese Self-Storage-Läden hier in Berlin.
Also ja, hier bei uns auch.
In Hamburg ja auch, klar.
Ja.
Und ich weiß nur, die einen, die haben mal angekündigt, also die haben so mehrere von diesen Lagerhäusern hier in Berlin. Mhm. Und es gibt, die haben sogar ein Weinlager. Also klimatisiert, beliebig groß, mietbar. Das ist aber irgendwo in Hohenschönhausen oder sowas, von mir aus gesehen, am anderen Ende der Stadt ist.
Ja, ja.
Und die haben mal angekündigt, dass die hier bei mir um die Ecke, also tatsächlich eine U-Bahn, also eine S-Bahn-Station weiter, sowas auch anbieten wollten. Und das fände ich eigentlich ganz geil. Weil dann kannst du da nämlich die etwas wertvolleren Sachen und auch die Sachen, die du länger lagern willst, lagern. Und läufst auch nicht Gefahr, mal schnell ein Fläschchen aufzumachen. Sondern du musst dann halt raus zur S-Bahn, dahin. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, das war sehr teuer, sich da so ein Teil zu mieten.
Okay.
Ja.
Bei uns hat hier in Hamburg hat jetzt die Winebank aufgemacht, Winebank Hamburg. Also das Ursprungskonzept kommt aus dem Rheingau vom Weingut Balthasar Ress, von dem wir ja auch schon Weine hatten in einer der letzten Sendungen. Also Dirk Würz, der die Weine da macht.
Mhm.
Die haben sozusagen diese Winebank bei sich im Keller und die machen so ein sowas wie ein Franchise-System davon. Sprich, du hast einen Keller, da kannst du dir Fächer mieten und die Fächer sind sozusagen rund um ein oder mehrere Räume, in denen du dich aufhalten kannst mit Freunden und Weine trinken kannst.
Ach was, das ist ja geil.
Und in dem Fall ist es jetzt, ist der Träger in Hamburg ist Tarantella, das ist ein Restaurant. Und die haben dort dann im normalen Gastronomiebetrieb auch eine kleine Küche, sodass du dann da auch was essen kannst.
Ja. Super.
Und ich überlege tatsächlich, ob es sich lohnt, weil ich ja jetzt ganz gerne wieder mehr Veranstaltungen auch machen möchte.
Ah, dich da einzumieten und das gleichzeitig zu benutzen als Veranstaltungsort für deinen.
Genau, das kann man machen.
Super Idee. Und dann vielleicht kriegst du es ja so skaliert, dass du durch die Veranstaltungen auch die Lagerkosten reinkriegst.
Ja, sowas. Genau.
Was kostet, weißt du, was das kostet? Wie wird das gerechnet? Nach Flaschen oder nach?
Nee, du kannst verschieden große Fächer kaufen.
Okay.
Oder mieten, besser gesagt. Und du kannst dann aber zu jeder Tages- und Nachtzeit da rein, ja?
Also das sind für die ganz Wahnsinnigen, die nur im Porsche noch schnell einen Wein holen fahren, nachts um 3.
Also was.
Ja. Also was fände ich halt ganz geil. Also ich muss noch mal gucken, ob es das hier gibt. Also das wäre, davon träume ich wirklich noch einen Keller zu haben. Also einfach einen Keller,
ja, wer tut was jetzt das nicht
den Keller, den ich hier habe. Ich habe ja einen, ne? Da werden dann halt gelegentlich Fahrräder rausgeklaut.
Ja.
Aber der ist halt so warm. Das ist halt scheiße. Mein Keller ist zu warm. Ansonsten könnte ich den voll Wein packen.
Ja.
Aber du kannst ja nicht bei 20 Grad oder 22 Grad da die Weine lagern, das ist ja furchtbar. Ja. Naja. Ja.
Ja.
Da sind wir fertig, oder?
November weiter, ne?
Machen wir? Ja, dann machen wir das.
Machen wir. Ich hab auch schon das Weingut. Es wird auch wieder ein Weingut, also wir werden direkt ab Weingut bestellen. Habe ich jetzt auf der letzten Generation Riesling kennengelernt. Das ist so ein sozusagen so ein Verbund von Jungwinzern, ich glaube bis 32 oder 33 kannst du dann Mitglied sein. Mhm. Die machen halt so Touren durch Deutschland irgendwie ein, zweimal im Jahr und stellen sich vor. Und da hat mir ein Weingut sehr gut gefallen aus der Pfalz, das Weingut Petri. Und da werden wir drei oder vielleicht sogar vier Weine, müssen wir mal gucken.
Yay, vier Weine.
Haben. Ich bin nur noch nicht ganz durch mit dem Riesling, also für welchen Riesling ich mich entscheide für die Sendung. Aber ansonsten steht das Programm für November. Und Dezember machen wir dann wieder irgendwie eine
Weihnachten. Schön für Weihnachten was, genau. Ja.
Genau. Schön für Weihnachten einkaufen.
Schön für Weihnachten einkaufen, genau.
Genau, da werden wir mal zum Holger Schwarz gehen. Vinikultur heißt der Laden. Mhm. Ist einer der spannendsten Weinläden in Berlin.
Ach. Ja. Wo ist der?
Fragst mich jetzt. Ich war
wahrscheinlich noch in Mitte. Ist ja mittlerweile ist ja alles in Mitte. Fancy schmancy.
Warte, ich sag's dir gleich. Yep. Da gehen wir jedenfalls hin, wenn ich nach Berlin komme.
Okay, auch. Chef.
Am Samstag vor der Raw für die Leute, die in Berlin sind und sich für so Weine interessieren, die wir hier in den Sendungen häufig trinken, also auch für Naturweine, ist ja Ende November die Raw, also die Londoner Naturweinmesse in Berlin, für die man sich eine Karte kaufen kann und das auch tun sollte, wenn man Interesse für diese Weine hat. Weil man da einfach mal wirklich die aktuelle Naturweinszene irgendwie probieren kann. Ja. Nur noch mal so als Tipp.
Naturwein für die Doofen. Was ist Naturwein?
Naturwein ist ein Wein mit wenig Intervention, sagt man ja so schön. Ja? Also also Naturwein ist ja immer ein Widerspruch in sich, weil man überall Stellschrauben hat, wie man Wein beeinflusst. Das macht auch ein Naturweinwinzer. Aber grundsätzlich arbeiten Naturweinwinzer biologisch, organisch oder biodynamisch im Weinberg und im Keller mit so wenig Schwefel wie möglich, mit wenig oder gar keiner Filtration und so weiter. Mhm. Also ja, Low Intervention. Und
ich weiß auch nicht mehr, wo du den Faden wieder aufnehmen müsstest.
Es sind häufig Weine, die längere Maische-Standzeiten hatten. Also ja, was man so als Orange-Wein bezeichnet, zum Beispiel Weine, die aus Amphoren kommen. Also schon eine sehr alternative Weinszene.
Wo aber vollkommen aberwitziges Zeug rauskommt.
Wo teilweise wirklich vollkommen aberwitziges Zeug rauskommt im negativen Sinne. Also sprich.
Ach so, nee, ich meinte das jetzt im positiven Sinne. Also ja, ich bin noch nie so oft irrsinnig positiv überrascht worden wie bei einem Naturwein.
Ja, also als ich vor 3 Jahren zum ersten Mal auf der Raw war, da hat sich das noch ziemlich gespalten. Also da waren Weine, wo ich gesagt hätte, boah, der ist aber echt, der schmeckt irgendwie mikrobiologisch verseucht. Ja, ja. Das ist einfach Scheißdreck, ja. Und dann kommen da halt Weine bei rum, die sind so genial. Also wer bei mir im Blog mal unter Verlitsch guckt zum Beispiel, das ist...
Unter was?
Verlitsch.
Verlitsch.
Verlitsch mit W am Anfang. Mhm. W wie Wein, Verlitsch. Das ist so eine kleine Ode an einen Naturwein, der ich mich mal vor einiger Zeit habe hinreißen lassen. Das sind halt Weine, die sind unfassbar, ja, weil die sich sozusagen von Minute zu Minute verändern und... dabei irgendwie so weit entfernt sind von einem Wein, wie man ihn eigentlich im Kopf hat irgendwie. Ja. Und ja, also da gibt es sehr, sehr schöne Überraschungen. Und es ist eine sehr schöne Messe, zumindest war sie das bisher in London und es ist in den, wie heißen die, Markthallen 9 in Berlin. Ja. Ist ja, glaube ich, eine ganz nette Umgebung.
Die Umgebung ist nett. Das Problem an der Umgebung ist, darum würde ich zum Beispiel so eine Veranstaltung genau da nicht machen, das ist halt das Epizentrum der Hipster. Mhm. Und es kann dir halt passieren, dass da wirklich rudelweise die Bärtigen rumrennen und einfach nur rumstehen und schick sind und gar nicht wissen, was sie da tun. Das ist ja oft das Problem. Und du rennst dann da rum, willst deine Weine probieren und musst dich halt ständig an den Bärtigen vorbeidrängeln. Und das nervt dann schon manchmal. Ja. Weil gerade sowas wie die Markthalle 9 ist halt, das Ding ist halt so angesagt, dass Leute dahin gehen, um dahin zu gehen und nicht mehr, um vielleicht mal ein echtes Focaccia zu kaufen, das nicht mit stinknormalem 550er Weizenmehl von der Teigbatzen-Aufwärmbude gemacht wurde, sondern ist halt ein richtiger Bäcker drin, ein italienischer Bäcker, der holt sich dann Mehl aus Italien und so.
Der Fischmann.
Der ist super. Ach. Ach, da ist eigentlich alles super. Selbst der Hackfleischbällchen, also ne, selbst der Bulettenmann, da hätte ich hingehen
da
sollen.
Da hätte ich hingehen sollen dann.
Ja. Oh.
Genau. Wir haben ja in einer Zeitschrift geschrieben. Also Winikultur ist Grohlmannstraße übrigens. Ist es?
Grohlmann müsste Charlottenburg sein, ja.
Ja,
Charlottenburg. Savini-Platz da oben.
Und das Weinmagazin heißt, wie gesagt, Schluck. Es ist von zwei Berliner Weinverrückten geschrieben worden. Mir haben auch schon Leute gesagt, das wäre so ein bisschen stark Berlin-lastig, das Heft. Das mag auch daher kommen, dass die Weinszene insgesamt auch so ein bisschen Berlin-lastig ist tatsächlich.
Ach ja?
Also die Leute, die über Wein schreiben und.
Ja gut, weil hier die Mieten so billig sind. Ne? Ich meine, vom Weinschreiben lebst du schlecht, also wohnst du da, wo die Miete nichts kostet.
Ja, nee.
Ja, okay, ich sollte aufhören, so schandmäulig. Aber ich habe halt getrunken, dann werde ich ja immer so komisch.
Es sind halt viele, die auch schreiben, aber die halt auch eine Stimme, sozusagen ihre Stimme erheben für Wein. Die sind halt gerade in Berlin. Das ist also dagegen ist Hamburg halt extrem langweilig, was Wein angeht. Total, ja.
Ja, aber Fisch können sie.
Nicht? Keine Ahnung. Den letzten Fisch, den ich in Hamburg gekauft habe, der hat mich nicht wirklich überzeugt.
Gut, dann hören wir jetzt einfach auf, bevor das am Ende noch weiter ausfranst. Eine Frage noch ist, René Moss ist doch eigentlich auch Naturwein gewesen, oder nicht?
Ja, kann man definitiv auch dazu zählen, ja.
Ja, und das ist der spektakulärste Weißwein, den ich so kenne. Kauft alle Weine von Sebastian Schneider. Nein, kauft nicht alle Weine von Sebastian Schneider. Ihr alle solltet Weine von Sebastian Schneider kaufen, wollte ich damit sagen. Und das nicht, weil er uns die drei Flaschen, die wir heute Abend verkostet haben, die wir heute Abend getrunken haben, geschenkt hat, sondern weil die wirklich super sind. Also auch der Cremant. Ich denke, ich werde mir jetzt den Arsch damit zuziehen.
Schön.
Ne? Und morgen dann.
Ich muss morgen früh raus, ich tue das nicht.
Ja, aber dann mache ich morgen halt wieder im ARD
dann
Video.
Morgen noch was.
Dann mache ich morgen halt wieder den ARD-Videotext kaputt.
Ah, ich habe jetzt übrigens diese ARD-Videotext-App, das finde ich ja sehr schön, ne?
Ja, aber die hättest, also das ist super, aber im Grunde ist diese App ja nur ein Container, in dem unsere Webseite aufschlägt. Also was du in dieser App siehst, ist nichts anderes als die Webseite, die wir haben.
Ja, ja.
Und die hättest du dir halt auch vorher mit dem Browser angucken können.
Ja, das habe ich ja auch,
okay.
Aber unterm Strich
der Witz,
ist es halt so netter, ja, direkt mal drauf zu gucken.
Der Witz an der Sache ist, also ich habe mich wirklich jahrelang mit Händen und Füßen gegen eine App gewehrt, weil ich gesagt habe, das kostet Geld, das ist nicht nötig, dass wir dieses Geld ausgeben, um eine App zu bauen zu lassen. Wir haben doch eine mobile, ne, diese ardtext.de/mobil. Das ist ja eine Webseite. Ich habe mich auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, da JavaScript drauf zu machen, weil ich gesagt habe, ich will, dass selbst die Rentner das mit irgendeinem miesen Web-Handy immer noch unseren Content lesen können. Mhm. Und dann sagte ein Kollege irgendwie, dass das Argument schlechthin für eine App. Ja, aber dann ist man im App Store. Zack, nailed it. Jetzt ist so ein Container bauen zu lassen, wo du dann diese mobile Webseite deliverst, das kostet nichts. Ne? Das ist vierstellig. Also das, ne, ist halt kein Geld. Also jetzt gemessen an sonstiger Softwareentwicklung.
Gemessen an der Friedhofs-App der Bundesregierung oder so.
Ja, also das und der Witz an der Sache ist, also wir haben diese mobile Webseite, die ich ja wirklich promote, seit ich da arbeite, sage ich ja jedem, nimm diese mobile Webseite. Wenn du einen schnellen Nachrichtenüberblick haben willst, nimm ardtext.de/mobil. Das ist das gleiche wie Spiegel Online, nur nicht aufgeblasen bis zum Get-No mit 1000 Videos und Klicki, Bunti und Blinki, sondern reduziert auf das Wesentliche, die wesentliche Information. Dass wir das machen, also dass wir ein Angebot haben, das nicht bloß Klötzchentext, also Teletext im Fernseher ist, ist, ich sag mal, der Presse oder also der Öffentlichkeit im Grunde erst wirklich aufgefallen, als wir diese App an den Start gebracht haben. Das finde ich eigentlich sehr, sehr faszinierend. Wir machen das seit Jahren so. Und wir machen eigentlich nichts anderes, wir haben das Ganze nur gut verpackt jetzt und auf einmal denken alle, oh cool, hier gibt's ja Videotext, kann man ja benutzen. Ist ja geil, ist ja überhaupt kein Werbebanner drauf. Die tracken ja gar nichts. Ich glaube, wir haben irgendwie zwei Cookies, die wir setzen, wenn überhaupt. Ja. Siehst du, ich habe getrunken, ich komme schon wieder ins Labern. Lass uns dieses Trauerspiel beenden. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
Ich dir auch, Holger.
Mein lieber Sebastian, wir danken dir. Und liebe Hörerschaft, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Genau.
Obwohl, wer weiß, wann ihr das hört. Ah, jetzt quatschen wir schon ins Auto.
Ich.
Das wird auch immer unprofessioneller
hier. Ja, total. Immerhin hat die Leitung gehalten.
Das ist faszinierend.